Aber eigentlich sind Konflikte total super, weil Konflikte immer, immer, immer Veränderungsimpulse sind. Und diese Impulse zu nutzen und zu übertragen in eine Entwicklung auf der einen oder anderen Ebene, das kann fachlich sein, das kann aber auch persönlich sein, das ist die Aufgabe. Also es reicht nicht, auf dieser individuellen Ebene die Mitarbeitenden zu schulen, sondern dazu brauchen wir unbedingt auch noch bestimmte Formate, Routinen, Räume, in denen Teams die Möglichkeit haben, miteinander ernsthaft zu sprechen. Also lange, lange bevor ein Konflikt wirklich ein Konflikt ist. Wir brauchen einen Raum, in dem Spannungen angesprochen werden können. Wenn der nicht im Kalender steht, dann gibt es den einfach nicht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und der Audiosalon ist fleißig hier am Aufnehmen. Wir haben viele, viele spannende Gäste und ich kann schon mal sagen, der Jahresausklang wird hochkarätig, sowohl was die Inhalte betrifft, als auch die Menschen, die Namen, die Köpfe, die wir hier begrüßen dürfen. Bewegt geht auch der Herbst bei Good Work insgesamt weiter, denn wie ihr vielleicht auch in den sozialen Medien entnehmen könnt, ich bin auf vielen Bühnen unterwegs und das ist für mich schon auch ein Herzensanliegen, die Botschaften von Good Work nach draußen zu bringen in die Arbeitswelt. Das kommt gut an, das stößt auf tolle Resonanz und von daher kleine Erinnerung an euch, wenn das in eurem Unternehmen genau richtig platziert wäre, wenn ihr sagt, Good Work finden wir spannend, die Prinzipien, da würden wir gern eintauchen, vielleicht auch hier und da mal noch ein paar O-Töne zu lauschen, auch das mache ich in den Vorträgen gerne, nochmal ein bisschen zitieren, was meine vielen, vielen Gäste hier zum Besten gegeben haben, dann sagt gerne Bescheid unter info@goodwork-salon.de. Da findet sich bestimmt eine Lücke in dem zugegebenermaßen recht vollen Kalender. Aber zurück heute zu unseren Gästen. Wir haben heute zwei Konfliktspezialisten da. Nicht etwa, weil sie sich so besonders gerne streiten, sondern weil sie in ihren Rollen als Moderatoren, als Mediator in Teamprozessen genau wissen, auf was es ankommt, damit man adäquat mit Konflikten umgeht. Hendrik Mostert und Dana Hoffmann sind heute da und die beiden haben gerade ein wirklich tolles Buch auf den Markt gebracht, nämlich das Conflict Culture Playbook. Also es geht darum, wie wir eine gute Konfliktkultur etablieren können und dafür haben sie ganz konkrete Handreichungen zusammengetragen. Also Hendrik Mostert ist bei der Deutschen Bahn beschäftigt, er ist Wirtschaftspsychologe von Haus aus, Mediator und in vielen Veränderungsprozessen unterwegs. Dana ist selbstständige Moderatorin, systemische Organisationsberaterin und hier und da sogar auch mal im Fernsehen zu sehen. Also eine erprobte Moderatorin. Und ich freue mich jetzt ganz arg zu erfahren, was wir theoretisch, aber auch ganz, ganz praktisch zum Thema Konflikt von den beiden lernen können. Deswegen sage ich herzlich willkommen, lieber Hendrik, liebe Dana, hier bei Good Work. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, liebe Jule.
Danke für die Einladung.
Dana, siehst du, du hast es jetzt gleich richtig gemacht, weil ich habe unverschämterweise, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich noch so eine Etikette? Erst die Dame, dann den Herrn. Ist das noch so? Was würdest du sagen, Dana? Oder habe ich da schon das erste Konfliktfeld aufgemacht?
Ja gut, das klären wir dann später, Jule. ich glaube, grundsätzlich ist das noch so, aber ich lege da nicht so besonders viel Wert drauf. Ja. Also Sachen zu machen, nur weil man sie halt so macht, bin ich nicht so Fan von.
Bist du nicht so ein Fan von? Und du, Hendrik, wie würdest du das sehen?
Manchmal gibt mir Dana tatsächlich dann immer wieder den Vorrang, wenn irgendwie die Antwort ist Ladies first, dann schmeißt Dana mir ganz gekonnt den Ball rüber.
Ladies first und sie weiß, ja. Gut. Oh, wir könnten schon gleich in eine ganz andere Ecke abbiegen. Tun wir nicht. Wir bleiben bei Good Work und Good Work fängt immer gleich an. Und da fangen wir auch mit der Dana an. Nämlich, liebe Dana, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Oh, ich bin sehr entspannt und ausgeschlafen in den Tag gestartet, denn bei uns haben heute die Herbstferien begonnen. Das heißt, ich musste nicht wie sonst um 6 Uhr aufstehen, um meinen Kleinen für die Schule vorzubereiten.
Du lebst wo, Dana?
Ich lebe in Ulm.
In Ulm? Ah, okay, ihr seid...
Baden-Württemberg.
Ihr seid natürlich, genau. Ihr seid immer später dran, weil bei uns genau das Gegenteil sind jetzt gerade die Ferien heute zu Ende gegangen.
Tut mir leid.
Ja, mir auch. Okay, gut, Dana. Und ist es so ein, hast du sowas wie ein Morgenritual? Hast du einen typischen Morgenstart? Irgendetwas, was du regelhaft tust in den ersten Minuten, Stunden des Tages?
Tatsächlich in den Ferien nicht. Also da erhole ich mich sozusagen von meinen eigenen Routinen. Normalerweise stehe ich um 6 Uhr auf, einfach um eine halbe Stunde morgens für mich zu haben. Und die nutze ich ganz kontemplativ zum Kaffee kochen und in Ruhe Nachrichten oder überhaupt Radio hören. Das ist normalerweise meine Routine. Heute war es ein bisschen anders, war aber auch schön.
Und das sind dann eher Audio-Dinge, die du tust? Also magst du auch Radio? Bist du so ein Radiomenschin?
Ich bin voll das Radiokind. Also ich bin auch so typischer Radiomusik, das Beste von gestern, heute und vorgestern. So bin ich aufgewachsen. Inzwischen geht es mir aber tatsächlich nicht mehr um die Musik, sondern um die Inhalte. Also ich bin nahezu fanatische Deutschlandradio-Kulturhörerin und damit starte ich immer sehr entspannt und gut in den Tag.
Kann ich voll verstehen. Ja, Audio ist ja auch das, da rede ich auch ein bisschen mir selbst Mut zu, aber ich sehe es auch wirklich so, ist ja auch wirklich ein Beziehungsmedium, was eine ganz große Nähe schafft über Stimme und Gestimmtheit und so weiter. Und so fort. Wir gehen mal rüber zum Hendrik. Der hat jetzt schon gehofft, dass er nicht verraten muss, was er morgens macht. Aber Hendrik, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich würde lieben gerne verraten, was ich morgens mache, weil ich feiere mich gerade selbst dafür, dass ich diese neue Morgenroutine seit so 2 Monaten aufrechterhalte.
Das klingt und gut. Nach 2 Monaten ist das schon, hat es eine echte Chance, etabliert zu werden, oder? Wie sieht die aus?
Ich starte morgens mit einer kleinen Atempraxis. Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema Atmung und funktionelle Atmung. Und ich nehme mir so 15 bis 20 Minuten Zeit, um eben eine bewusste Atemübung zu machen. Fällt mir deutlich leichter als. Ich habe auch sowas wie Headspace und Koma ausprobiert zu meditieren. Klappt gar nicht bei mir, aber wenn ich mich bewusst auf den Atem konzentriere, hilft das mir ziemlich weiter. Und danach mache ich mir dann leckeren Cappuccino an eine Siebträgermaschine mit Hafermilch. Und dann setze ich mich aufs Sofa und lese eine halbe Stunde. Und das mache ich gerade recht regelmäßig, wenn ich in Köln zu Hause bin.
Ich komme jetzt mal bei dir in Köln vorbei und sage, Hendrik, zeig mir das mal mit dem Atmen. Hat das irgendwie einen bestimmten Namen? Weil ich frage aus Gründen, nämlich gerade witzigerweise am Wochenende hatten wir hier Nachtreffen mit unserer systemischen Ausbildungsgruppe. Das machen wir immer ganz regelmäßig, 2-mal im Jahr. Und dann berichtete nämlich auch eine der Kolleginnen, dass sie ich habe den Namen schon wieder vergessen, so eine bestimmte Atemtechnik jetzt auch anwendet. Wenn es zufällig die sein sollte und du sagst den Namen, macht es bestimmt Klick. Und ich sage genau. Nämlich, wie, sag mal?
Vermutlich Wim Hof.
Könnte das sein? Nee, nicht irgendwas mit O-O-Ig, aber ich weiß es nicht mehr. Aber okay, Wim Hof,
also
erzähl
Wim Hof
uns mal,
ist
was
relativ,
macht der Herr Wim
genau,
Hof mit uns? Oder die Frau Wim Hof?
Herr Wim Hof ist ein niederländischer Extremsportler, der die Wim Hof-Methode entwickelt hat. Die praktiziere ich nicht mehr. Damit bin ich eigentlich gestartet, aber habe jetzt verstanden, dass die gar nicht so gesund ist für den Körper, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel andere, weil wir eher nur kurzzeitig eine Wirkung haben von der Wim Hof-Methode und langfristig nicht so nachhaltig die ist. Und bei der Wim Hof-Methode atmet man sehr intensiv ein und aus, atmet sozusagen CO2 ab. Und was dann eben passiert, man hält die Luft an. Und teilweise in meinen besten Phasen habe ich dann 30 bis 40 tiefe Atemzüge gemacht und dann so 2,5 Minuten die Luft angehalten. Und da kommt
wie
man
bitte?
Komplett.
Entschuldigung, wie viel?
2,5 Minuten. Das klingt verdammt lange, aber durch diese bewusste Atemtechnik funktioniert das relativ schnell. Das mache ich aber nicht mehr, sondern es ist eher so einfache Sachen wie die Kohärenzatmung. Das heißt, ich atme bewusst ins Bauch-Zwerchfell ein, 4 Sekunden ein und 4 Sekunden aus. Und wenn ich das mache, aktiviere ich vor allem wegen dem Parasympathikus, also eben Ruhezustand, Entspannung, Gelassenheit, währenddessen so eine Wim Hof Atmung eher unser sympathisches Nervensystem aktiviert. Und wir sind ja eh schon alle super stimuliert mit den ganzen Außenreizen. Und da setzen wir quasi mit Atmung noch einen drauf. Deswegen brauchen wir eher Atemtechniken, die quasi eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Social Media, wenn wir in der Großstadt leben, Straßenlärm, Baustellenlärm, diese Themen zu kompensieren und unser Stresstoleranzfenster letztlich zu erhöhen.
Ja, also ich bin da relativ unbewandert, kann ich sagen. Das Einzige, was ich mir nur irgendwie so gemerkt habe, ist, es geht eher ums Ausatmen. Also das möglichst auszudehnen. Also eben nicht dieses und noch mehr. Das ist ja genau.
Ne? Oh ja, also je länger ich ausatme, desto eher aktiviere ich den Parasympathikus, wenn ich dabei noch summe. Also ich atme ein. Dann wird sogar noch der Vagusnerv stimuliert und das entspannt mich total.
So, würde jetzt ein böser Schicksalsschlag unser Gespräch bis dahin unterbrechen, hätten wir schon was gelernt. Also vielen Dank, lieber Hendrik, an der Stelle. Und ich sag mal, wir steigen mal ein, beziehungsweise erstmal hole ich noch eine Aufgabe nach. Ich stelle euch noch mal ein bisschen vor. Ihr seid also die AutorInnen des Buchs Conflict Culture Playbook. Ihr seid beide in der Moderation, in der Begleitung von Transformationsprozessen unterwegs, allerdings in unterschiedlichen Rollen. Dana, du als selbstständige Moderatorin hast auch noch mindestens ein Standbein, auch ein Herkunftsbein, wenn ich das mal so sagen darf, im Journalismus. Also das heißt, man kann dich auch in den Medien sehen. Ich glaube, so auch im Fernsehen ab und zu, wie war es, Volle Kanne, ist, glaube ich, ein Format, in dem man dich sieht oder nicht?
Ja, da kann man mich sehen. Das hat jetzt aber tatsächlich weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun. Das ist einfach, glaube ich, sehr unterhaltsam. Und das ist so ein bisschen mein, wie sagt man das, so eine Art Comic Relief für mich von der sehr ernsthaften Arbeit, die ich ja sonst mache im Bereich Teamentwicklung und so weiter. Da darf ich einfach mal ich sein und auch Blödsinn machen.
Ja, und ich habe jetzt viel mich mit dem Thema Humor auch beschäftigt. Ich finde, das ist ja eine total wichtige Ressource. Und ich glaube, wir dürfen da auch so ein bisschen so Grenzwelten, mal ein bisschen dieses Denken von, da geht's ernsthaft zu und da gibt's eine Leichtigkeit, eine Unterhaltung, diese Grenze gedanklich mal überwinden. Ja, denn auch in der Teamarbeit tut es genau eben gut. Und Hendrik, du bist in der Organisationswelt zumindest mit einem Bein, um mal in dem Bild zu bleiben, noch verhaftet. Du bist bei der Bahn, bist dort auch als agiler Coach, wenn ich es richtig verstanden habe, unterwegs, hast dort auch Transformationsprozesse, nicht nur einfach mitbekommen, sondern wirklich maßgeblich mit auch gestalten können. Hast doch eine Mediationsausbildung. Wie viel Bock hat man dann in der sogenannten freien Zeit, also in der organisationsfreien Zeit, sich dann auch noch mit Konflikten zu beschäftigen?
Bei mir tatsächlich sehr, sehr viel Bock und verhaftet hört sich so an, bei der DB verhaftet, nee, da bin ich freiwillig und das macht auch super Spaß dort. Und ja, alle können natürlich irgendwelche Anekdoten über Bahnerlebnisse aktuell berichten und ich selbst bin auch immer wieder davon betroffen. Und gleichzeitig macht es mir super Spaß, in beiden Welten unterwegs zu sein, sowohl mit einem Bein bei der DB als auch freiberuflich. Mhm. Und warum eben beide Welten und so viel Thema Konflikt? Weil es geht ja wirklich darum, verstanden zu werden und für Verbindung zu sorgen. Und das kann ich durch meine Arbeit ermöglichen.
Mhm. Ja, okay. Und ich würde ganz gern mit euch mal ein Stück weit die Begriffe fassen. Wir haben ja schon viele Definitionen gehört zum Thema Konflikte. Wie schaut ihr drauf? Was ist für euch vielleicht auch, Dana, bei dir ein Unterschied zwischen Streit und Konflikt? Siehst du da einen Unterschied?
Streit und Konflikt, das sind zwei Begriffe, die sich nicht gegenseitig irgendwie ausschließen. Ein Streit ist letzten Endes eine Ausdrucksform eines Konflikts. Aber Konflikte müssen nicht im Streit, im lauten sich anschreien irgendwie ausgetragen werden. Konflikte sind auch manchmal ganz leise, ohne dass da wirklich irgendwas ausgedrückt wird, sage ich jetzt mal in der einen oder der anderen Form. Das heißt, Streit ist eine Möglichkeit, wie sich ein Konflikt zeigt, aber nicht die einzige.
Was macht für dich das Wesen von einem Konflikt aus, Hendrik, wenn wir drauf schauen? Also wir haben ja jetzt schon mal in der Abgrenzung, was Dana sagte, gehört, es kann auch leise vonstatten gehen. Also wir spüren, da ist was, ja, ohne dass es explizit werden muss. Was wäre für dich so das Wesen von einem Konflikt?
Also das Wesen vom Konflikt ist, dahinter zu schauen, was steckt eigentlich hinter dem Konflikt. Und meistens entstehen eher Konflikte auf der Strategieebene und eher weniger auf der Bedürfnisebene. Also dann vor allem Dingen, wenn ich eben unterschiedliche Strategien wähle, um vielleicht sogar das gleiche Bedürfnis zu wählen, dann haben wir einen Konflikt.
Gehen wir mal in den organisationalen Kontext. Also es gibt ja Konflikte im Persönlichen, im Privaten. Es gibt im Unternehmenskontext Konflikte. Was sind für dich vielleicht so Marker, Hendrik, dass du sagst, von außen betrachtet, da besteht ein Konflikt? Würdest du dann immer sofort von einem Konflikt reden, wenn du sagst, das sind zwei divergierende Meinungen? Oder was braucht es, dass du von außen sagst, ich meine, du bist Mediator, hast da einen professionellen Blick drauf, dass du sagst, das jetzt hier ist wirklich ein Konflikt?
Also ich würde es schon als Konflikt nennen, wenn eben wir unterschiedliche Strategien wählen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Eine Spannung ist eher was, wenn ich irgend so einen Impuls zur Veränderung habe, aber da ist vielleicht noch keiner so direkt mit verbunden. Und Problem ist dann, wenn ich nicht weiß, wie ich diese Spannung vielleicht löse. Und die dritte Stufe wäre dann eben, wenn ich vor allen Dingen die Strategie wähle, die vielleicht im Gegensatz zu einer anderen Person steht, dann haben wir eher einen Konflikt.
Ich bleibe da nochmal dabei, weil ich finde das auch nochmal eine ganz neue Perspektive, das auf diese Strategien zu heben. Also es könnte ja sein, dass wir unterschiedliche Wege unsere Bedürfnisse wählen, um die zu befriedigen, im Grunde aber das Gleiche wollen. Was ist dann das Konfliktäre daran? Was wäre dann das Problem daran?
Na, die Strategie, die wir wählen, die steht im Weg. Vielleicht ein ganz, ganz simples Beispiel. Wir leben zusammen in der Wohnung und du kommst nach Hause und liest ein Buch. Aber ich weiß nicht, warum du ein Buch liest. Und ich komme nach Hause und mache sofort die Musik an und weiß aber nicht, was meine Motivation, mein Bedürfnis dahinter ist. Und dann ist der Konflikt natürlich vorprogrammiert, weil du mich vielleicht anschreist, mach die Musik aus, ich will hier lesen. Ich sag, ich will aber hier Musik hören und abtanzen. Und wenn wir wirklich dahinter schauen, was ist dir wichtig? Also wenn du zum Beispiel das Transparenz machst, hey, ich möchte lesen, weil ich gerne entspannen möchte. Und ich gleichzeitig eben sage, hey, ich möchte auch entspannen, ich hatte einen anstrengenden Tag und laute Musik hören, dann können wir erst eben auch diesen Konflikt lösen.
Ich bei deinem Beispiel, danke nochmal, weil ich glaube, immer an so konkreten Dingen macht es sich auch nochmal klarer, würde ich ja jetzt ehrlicherweise sagen, es ist nicht eine Frage der Strategie, sondern es sind wie du schon sagst, unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, also es wollen nicht beide das Gleiche, sondern wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und die bedingen auch logischerweise andere Strategien, um das Bedürfnis zu erfüllen. Ist dann nicht immer im Kern doch eher bei einem Konflikt das Thema, dass zwei Menschen was Unterschiedliches als Ziel verfolgen, bleibt es nicht dabei?
Das Ziel ist ja das Gleiche. Du möchtest Entspannung. Ich möchte Entspannung, hat einen anstrengenden Arbeitstag. Du willst ein Buch zu lesen. Ich wähle die Strategie, Musik zu hören. Und dann haben wir beide das gleiche Bedürfnis, aber wählen unterschiedliche Strategien. Und wenn ich aber weiß, du möchtest vielleicht auch Ruhe, Entspannung haben, dann können wir verhandeln, dann können wir gemeinsam Lösungen finden.
Ich fand, danke nochmal für das Klarstellen. Und wie gesagt, da gehen jetzt bestimmt auch bei dem einen oder anderen Hörerinnen und Hörer so Gedanken auf, so wie schaue ich da drauf? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung an der Stelle. Ich fand auch ganz schlau, was Klaus Eidenschink dazu sagte, der Konflikt folgt auf das doppelte Nein. Also das heißt, dadurch, dass einer Nein zu etwas sagt, ist noch kein Konflikt. Aber wenn auf das Nein ein wiederholtes Nein kommt, dann wird schwierig, weil dann geht's aneinander vorbei. Dana, wie guckst du drauf? Wann ist für dich, du hast ja eben, wir haben es ja schon mal ein bisschen abgegrenzt zum Streit. Was sind so typische Konflikte, die du auch so erlebst?
Ich privat oder ich in meiner Rolle als...
Das darfst du dir jetzt gerne mal überlegen, Dana.
Also im Grunde kann man das eine vom anderen gar nicht trennen, denn es ist so, wie Henrik gerade gesagt hat, im Grunde haben wir alle die gleichen Bedürfnisse, nur die Wege zum Ziel sozusagen sind unterschiedlich von Person zu Person. Und seit ich das wirklich verinnerlicht habe und begriffen habe, ich finde, das ist eine Haltungsfrage, versuche ich wirklich bei jedem Konflikt, egal ob es privat ist oder beruflich oder ob ich Menschen bei der Konfliktklärung und Lösung begleite, versuche ich dahinter zu blicken. Entweder ich proaktiv versuche das irgendwie mir zu erklären, welches Bedürfnis dahinter stecken könnte, oder ich versuche die betroffenen Personen durch gewisse Fragetechniken dahin zu bringen. Wir sind leider alle nicht so wahnsinnig geübt darin, Bedürfnisse und Gefühle und Sonstiges zu benennen, sage ich mal. Aber man kriegt die Leute dann schon dahin. Und alleine dieser kurze Moment, was könnte ihn jetzt angetrieben haben, meinen Mann laut Musik zu hören? Dieser kurze Moment, der nimmt so viel Druck raus und der nimmt so viel negative Energie aus diesem Konflikt. Und dann wird es schon leichter, den zu klären.
Ja, und das ist natürlich, sind wir auch mal ehrlich an der Stelle, in der Rolle des Konfliktbegleiters, Begleiterin, Faktor 100 Millionen mal einfacher als Beteiligter des Konfliktes zu sein. Ja, das braucht dann schon ein bisschen was anderes, Hendrik. Du lachst schon.
Selbst wir als Vollprofis, wenn wir im Privaten unterwegs sind, dann erlebe ich ab und zu auch mal so, dieses ganze Handwerkszeug, das, was ich in meinen Trainings zu Feedback und Konfliktkompetenz und GFK vermittle, das ist dann manchmal nicht ganz so gut abrufbar.
Ja, erstens nicht abrufbar und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, das kann auch manchmal total kontraproduktiv sein, gerade wenn man sich sehr gut kennt. Ich mach mal ein Beispiel, wenn ich mit meinem Mann irgendwie in Konflikt gerate, er wird die Folge bestimmt hören, wir streiten uns fast nie. Stimmt auch nicht, aber egal, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Und wenn dann der eine von uns, wir haben beide systemischen Hintergrund, anfängt, irgendwelche, auch nur in dem Hauch eines Verdachts einer Intervention stehenden Frage zu stellen, lass uns über rote Knöpfchen reden. Ja, das kann dann auch das Ganze noch richtig schön befeuern.
Hör auf mit deinem Coaching-Scheiß.
Ja, ganz genau. Du bist nur mein... Ich hätte schon bei einem böses Wort gesagt, du bist nur mein lieber Ehemann und nicht mein Coach. Ja,
genau. Soweit ist es bei uns noch nicht, aber wir können gerne in einem Jahr noch mal drüber sprechen.
Kann noch kommen, Dana.
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich viele neue Dinge, die ich erlerne, auch im Sinne von Fragetechnik, Gesprächsführung und so weiter, zuerst mit meinem Sohn trainiere.
Ah, das ist, okay, vielleicht, ja. Ich sag ja gerne am Ende von Trainings zu den Leuten immer, gell, und wenn ihr jetzt zurückgeht in eure Organisation, schön lieb sein. Nicht hier gleich den ganzen Methodenkoffer auspacken. Was sind aus eurer Beobachtung ganz klassische, wir sind noch auf der Ebene, was ist ein Konflikt und so weiter. Bisschen Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen gleich noch zum Umsetzen auch. Was hat das, was gibt es für Lösungsstrategien, wenn überhaupt? Was gibt es so für klassische Missverständnisse rund um das Thema Konflikte? Weil ich hätte da so ein paar Fantasien und ich denke, ihr erlebt das auch so. Hendrik, ist ein klassisches Missverständnis, wenn wir von Konflikten sprechen?
Das ist mal schnell geregelt, schnell geklärt. Also eine halbe Stunde Termin reicht aus, ist so ein Klassiker. Neulich hatte ich eine Online-Retro, war aber dann nachher eine Art Mediation und am Anfang war so, ja, warum brauchen wir denn überhaupt hier 2 Stunden? Und ich so, wir nehmen uns einfach mal die Zeit, die wir brauchen und wenn wir früher fertig werden, auch okay. Und dann wurde erst im Nachgang den Menschen bewusst, es braucht Zeit, damit eben sich auch alle mitteilen können und auch verstanden werden.
Ich weiß, Menschen mögen immer, wenn sie uns zuhören, auch konkrete Beispiele. Nehmen wir das mal, weil das ist ja sowas, ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen. Warst du da schon auch anmoderiert, als da gibt es ein bisschen Knatsch oder es hakt und öst? Oder was sind denn so vielleicht auch so weiche, kleinmachende Vokabeln, womit Menschen versuchen klarzumachen, das ist jetzt nichts Schlimmes, nur so ein bisschen und das haben wir schnell geklärt? Oder bist du ganz wollig kalt erwischt worden in der Retro?
es wurde extra eine Retro eingestellt für dieses Thema. Also das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was ich gerade immer wieder beobachte. Viele Organisationen kennen mittlerweile ein Format, die Retro, und dann wird eben auch alles auf so eine Retro projiziert. Mhm. Und da war es so, wir brauchen unbedingt da mal in dem Projekt eine Retro und nicht eben eine feste Routine. Und dahingehend habe ich eher am Anfang eher so klassisch im Retro-Format gearbeitet, Themen gesammelt, da war der Wunsch da, eine Timeline-Übung zu machen, aber habe gemerkt, da geht es jetzt gar nicht um eine Aufarbeitung, wer hat wann was gesagt auf einer Timeline, sondern wirklich, dass sich jeder mitteilen kann. Und dann habe ich das Format etwas geöffnet und auch gesagt, hey, wir verlassen jetzt den Pfad von der klassischen Retro. Ich glaube aber, dass es hilfreich ist, damit wir wirklich auch zum Kern kommen.
Ja, das finde ich zum Beispiel schon mal total spannend zu sagen. Dann wird so ein wirklich vernünftiges Format ein Stück weit gekapert. Ich will auch nicht das böse Wort missbraucht verwenden, um so etwas zu platzieren. Und das ist natürlich insofern fatal, weil sich dann so in dem Bewusstsein der Organisation festsetzt, Retro ist immer dann, wenn es knallt. Ja. Mhm. Und genau das sollte es ja überhaupt nicht sein, sondern wirklich eine regelhafte Gelegenheit, über den Prozess zu reflektieren.
Oder was ich auch erlebe, alle projizieren dann, endlich haben wir die Retro, endlich können wir alles loswerden. Aber die eigentlichen Retro-Methoden, die es gibt, die helfen uns nicht, zum Kern zu kommen. Weil dann ist eher dieses Phänomen, wir schreiben da bunte Post-its, kleben Stop, Start, Continue an eine Wand und tauschen uns eher auf einer Sachebene aus, finden ganz schnell Lösungen und nächste Schritte, ohne uns wirklich mitgeteilt zu haben, worum es uns wirklich geht.
Und was braucht es denn in so einer Situation? Also du hast ja eben schon gesagt, da muss ich ja auch in der Lage sein, sofort umzuschalten und zu sagen, ah, es ist jetzt gar nicht eine Retro und auch das ist ja kein Selbstzweck, sondern Retro heißt ja, ich gucke retrospektiv auf den Prozess, um daraus für die Zukunft etwas zu lernen, auf einer eher sachlichen Ebene. Was braucht es dann in der Rolle des Moderators, die du ja dann innehast, das zu erkennen und umzuschalten und zu sagen,
das ist es nicht. Ich mache es einmal transparent und gleichzeitig aber auch versuche ich, die Menschen nicht zu überfordern, wenn ich auf einmal jetzt mit anderen Interventionen komme. Mhm. Eine beliebte Intervention, die ich sehr, sehr gerne nutze, ist eben auch das Spiegeln. Nicht, dass ich es selber als Coach spiegel, sondern spiegeln lasse. Also was hast du verstanden? Was ist bei dir angekommen? Mhm. Und dann stelle ich nicht direkt die Frage so, Dana, was hast du jetzt verstanden? Was ist bei dir angekommen von dem, was Jule gesagt hat? Sondern ich würde eher dich erstmal, Jule, ansprechen. Hey Jule, ich frage jetzt einfach mal Dana, was sie verstanden hat, was bei ihr angekommen ist, weil ich möchte einfach sicher gehen, dass was du gerade sagst, dass es auch wirklich bei ihr ankommt. Und hole mir damit mehr das Einverständnis ab. Also ich mache Transparenz. Hey, ich stelle dir jetzt eine blöde Frage. Du denkst jetzt hier so, was will der eigentlich von mir? Weil dann würde ich dich zum Beispiel auch fragen, hey Jule, kannst du mir mal sagen, du hast es jetzt einfach hier im virtuellen Raum gesagt, an wen ist das eigentlich gerichtet? Von wem möchtest du gehört werden? Mhm. So kann ich das etwas mehr einladen und einfangen, anstatt zu sagen, so, jetzt machen wir was komplett anderes. Mhm. Dann ist natürlich die Gefahr, dass die Menschen in Widerstand gehen.
Jetzt sind wir bei die simple Frage der Missverständnisse schon schön tief eingetaucht. Ich mag das sehr. Also wir halten nochmal fest, also dieses, das kriegen wir ganz schnell gelöst, da machen wir mal eine Retro, ja, und siehe da, es ist dann doch auf einer ganz anderen Ebene gelagert, als das initial so angekündigt wurde oder vielleicht auch bewusst war. Was sind noch so Missverständnisse, Dana, die du auch siehst, egal wo jetzt so ein Konflikt auftaucht? Du bist ja, wie gesagt, da auch in verschiedenen Rollen unterwegs. Was sind so klassische Missverständnisse?
Ich finde, ganz grundlegend gibt es ein Missverständnis, dass Konflikte irgendwie was Bedrohliches, was Blödes sind. So. Das sind sie vielleicht an der Oberfläche, ich meine, die kosten uns auch viel, ne, viel Energie, die kosten auch mal Zeit, die kosten Nerven. Aber eigentlich sind Konflikte total super, weil Konflikte immer, immer, immer Veränderungsimpulse sind. Und diese Impulse zu nutzen und zu übertragen in eine Entwicklung auf der einen oder anderen Ebene, das kann fachlich sein, das kann aber auch persönlich sein, das ist die Aufgabe. So. Und da müssen wir ran. Und das ist auch Henriks und mein Ansatz. Ein bisschen die Angst nehmen vor Konflikten, die Angst davor, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und deshalb auch, du hast das eingangs gefragt, mit dem Playbook. Daher kommt natürlich auch dieser Titel und überhaupt die ganze Aufmachung. Konflikte sind nichts Böses. Konflikte können uns helfen, wenn wir sie richtig angehen.
Ja, und das Gegenteil ist natürlich auch wahr, oder das Gegenteil ist so gesehen auch nicht wahr. Es geht auch nicht darum, möglichst viele Konflikte zu schüren. Das ist ja auch nicht der Punkt, sondern eher zu sagen, sie haben einen funktionalen Anteil. Ja, wie du sagst, die können einen Veränderungsimpuls auch anstoßen. Und daran knüpft sich in meiner Beobachtung, ich gehe auch nochmal auf das Gespräch mit Klaus Einschink zurück, nochmal eine andere, meiner Meinung nach, Fehlinterpretation oder Fehlverständnis oder Missverständnis oder ein Mythos auch, nämlich, was ist denn mit dem Konflikt auflösen, Hendrik? Ist das was, was wir anstreben sollten? Wie schaust du drauf? Ist das was, du bist Mediator, da haben möglicherweise viele Menschen die Fantasie, jetzt holen wir mal den Herrn Mostert und 1, 2, 3 ist der Konflikt gelöst.
So geht es eben nicht. Und lösen ist auch ein Wörtchen, das verwenden wir sehr ungern. Wir nennen es eher Konfliktklärung. Mhm. Also sowas wie den Nebel erstmal wegblasen, das, was da ist, sichtbarer machen, sich mitzuteilen, hinter die Handlung zu schauen, was hat mich eigentlich dazu veranlasst, was ist mir wichtig, was liegt mir am Herzen. Und wenn dann alle Sichtweisen geteilt sind, dann können wir vielleicht erst lösen. Aber oftmals wird immer damit suggeriert, Konfliktlösung, schnelle Nummer, ganz schnell vorbei, das Ganze. Nee, wir brauchen Zeit erstmal, um in die Klärung zu gehen.
Also Klärung vor Lösung, gibt es ja auch wieder unterschiedliche Lager. Es gibt ja auch durchaus das Lager, die sagt, man kann es gar nicht lösen, weil ein Konflikt führt ein Eigenleben, ist wie eine Art komplexes Konstrukt, wo du nur in deiner Fantasie steuern kannst, aber nicht wirklich. Dana, was würdest du sagen? Lösen oder nicht lösen?
Ich bin auf jeden Fall Team Lösen. Ich glaube, dass jeder Konflikt sich lösen lässt, also jeder zwischenmenschliche Konflikt. Wir reden jetzt nicht von den großen politischen Konflikten, das wollte ich mal eben klarstellen. Lösung heißt ja auch nicht, dass wir uns danach alle in den Armen liegen und uns gegenseitig abfeiern. Lösung im Arbeitskontext kann auch sein, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Das kann auch sein. Trennung ist auch eine Lösung. Aber diese Schnell-Schnell-Lösungen an der Oberfläche, die sind eigentlich keine Lösung, zumindest nicht auf Dauer, wenn vorher nicht diese gute alte Klärung stattgefunden hat.
Also auch du, Team, eher Klärung vor Lösung, und Lösung siehst du als Option. Wir gehen mal auf den Titel Conflict Culture Playbook. Was hat denn Konflikt mit Arbeitskultur zu tun? Wäre jetzt so der nächste Themenlayer, den ich gern mit euch mal wirklich betrachten würde. Und dann stelle ich mir natürlich schon auch so die Frage, ich provoziere, müsste eine gute Arbeitskultur nicht dafür sorgen, dass wir möglichst wenige Konflikte überhaupt haben, Hendrik? Ist das, kann, soll und darf das Ziel einer Arbeitskultur sein, Konflikte schon im Keim gar nicht entstehen zu lassen?
Bitte nicht. Das ist vielleicht auch ein weiterer Mythos, Agilität und New Work, dass es da keine Konflikte mehr gibt. Und da können wir komplett auch den Thesen vom Klaus beipflichten. Jede Organisation braucht den Konflikt, weil sie letztlich auch ein Treibstoff für Organisationen ist. Es bringt uns voran. Nur die Frage ist die Art und Weise, wie gehen wir mit Konflikten um? Und im Grunde hat eben auch jede Organisation eine Konfliktkultur, weil sie letztlich den Umgang mit Konflikten beschreibt. Und wir sagen eher, was braucht es für eine gute oder eine effektive Konfliktkultur?
Und Dana, da sind wir schon im langsamen Richtung, wie kann das gestaltet werden, so eine gute Konfliktkultur? Würde das nach eurer Logik, ich tue jetzt mal so, als hätte ich noch nicht in euer Buch geschaut, würde das damit anfangen, dass wir erstmal das da aufnehmen, was da ist? Also, dass wir erstmal versuchen, was ist denn überhaupt passiert? Oder was wäre so ein erster Schritt in so einem guten Umgang?
Also, wenn wir erstmal aufnehmen, was passiert ist, dann sind wir ja schon irgendwie im Konflikt und müssen erstmal aufräumen, klären, lösen, wie auch immer. Auf organisationaler oder auf Firmenebene, sage ich mal, gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir ansetzen müssen und die möglichst gleichmäßig bedient werden müssen. Also Klassiker, Führungskraft kriegt mit, Konflikte, das muss man jetzt auch irgendwie angehen und ist irgendwie ein Thema, ich schicke mal alle in eine gewaltfreie Kommunikationsschulung. Das ist total super, wenn es auch noch andere Maßnahmen gibt. Also es reicht nicht, auf dieser individuellen Ebene die Mitarbeitenden zu schulen, sondern dazu brauchen wir unbedingt auch noch bestimmte Formate, Routinen, Räume, in denen Teams die Möglichkeit haben, miteinander ernsthaft zu sprechen. Also lange, lange bevor ein Konflikt wirklich ein Konflikt ist. Wir brauchen einen Raum, in dem Spannungen angesprochen werden können. Wenn der nicht im Kalender steht, dann gibt's den einfach nicht. Und die dritte Ebene wäre dann die Ebene der Gesamtorganisation, die einfach dafür sorgen muss, dass dafür Zeit/Geld vorhanden ist. Also das muss gewollt sein von der Organisation, dass ein Team in regelmäßigen Abständen zusammenkommt, um gemeinsam wirklich zu reflektieren, um sich Feedback zu geben, um Themen anzusprechen. Denn im normalen Arbeitsalltag funktioniert das nicht zwischen Tür und Angel. Also das sind so diese drei Ebenen des Dialogs, sage ich mal, und die müssen einigermaßen gleichmäßig bedient werden.
Das erschließt sich ja mir zumindest. Gleichzeitig ist es ja so, wir haben ja eben schon gelernt, das Thema der Retrospektive, also ein Format, was aus dem agilen Umfeld kommt, aber immer mehr Popularität auch erlebt, was ich persönlich sehr schön finde. Das ist ja ein Tool, was regelmäßig stattfinden sollte, um den Prozess zu reflektieren. Eher sachlich, aber auf der Prozessebene. Und allein da sehen wir schon, wie schwierig das ist, so ein Format auch wirklich oder den zu etablieren. Der Mehrwert sollte sich eigentlich erschließen und trotzdem ist es nicht gerade einfach. Und wenn wir jetzt daherkommen, Dana, ich bleib noch mal gerade dabei und sagen, wir brauchen vielleicht noch ein Format oder innerhalb einer Retro auch noch mal wirklich den Raum, Konflikte zu besprechen. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir das hinbekommen? Mhm. Also ganz ehrlich, Real Talk.
Ja, das ist total realistisch im Grunde, dass wir das hinbekommen. Die Retro als solche ist ja auch nichts Schlechtes, aber man versucht zu viel in dieses Behältnis reinzukippen. Und am Ende redet man dann eben doch vor allem über Prozesse, übers Produkt, übers Projekt, über was auch immer. Und das ist nicht hilfreich, denn die Retro, jetzt als Beispiel, die spielt sich ja auch nur in Anführungszeichen auf der Teamebene ab. Was ist mit den anderen Ebenen? Wo finden die statt? Und das ist in diesen Konzepten von New Work und Agilität einfach nicht mitgedacht. Und deshalb ist es wichtig, auch die anderen Ebenen immer mit zu betrachten und in wirklich eine menschenzentrierte Konfliktkultur, in eine konstruktive Konfliktkultur zu investieren.
Also wie gesagt, dass das sinnhaft sein kann oder vielleicht sogar sinnhaft ist, gekauft. Die Frage ist jetzt Real Talk. Ich gehe mal rüber zu dir, Hendrik. Du bist in der Organisation, du bist bei der Bahn. Ich habe Vermutungen, Fantasien, dass ihr dort auch mal Konflikte habt, wie in jeder Organisation. Haben wir ja alle 3 Ja zugesagt. Wie einfach ist es, Räume zu schaffen, regelhaft auf Konflikte zu gucken? Was erlebst du da? Du sagst, ihr habt ja auch da eine Transformation jetzt ein Stück weit nicht nur abgeschlossen, das würde ich nicht sagen, aber zumindest schon große Strecke gegangen. Was ist da dein ganz konkretes Erleben, Erfahren, Räume zu schaffen, Dialoge zu gestalten zum Thema Konflikt?
Wie Dana ja gesagt hat, müssen wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sein. Also für unseren Bereich bieten wir regelmäßig Vertiefungsworkshops zum Thema gewaltfreie Kommunikation an. 2 Tage Intensivtraining. Dazu nochmal, jeder einzelne Mitarbeiter hat mindestens mal einen halben Tag zum Thema GFK gemacht. dann eben stehen wir als Ansprechpartner, als agile Coaches, Organisationsentwickler auch immer wieder zur Verfügung. Und wir bekommen immer wieder auch Anfragen, hey, da gibt es gerade ein Thema, könnt ihr mal bei uns im Team vorbeischauen? Das hat aber auch Zeit gebraucht, bis dann Vertrauen da ist. Also am Anfang hat sich keiner bei uns gemeldet für solche Themen, sondern da ging es dann eher so, wir machen Team Offsite, wir müssen unsere Rollen mal klären. Weil mittlerweile ist da auch Vertrauen in unsere Kompetenz, vielleicht auch persönliches Vertrauen entstanden. Und da werden wir immer wieder gerufen. Und was Teams eben haben, ist neben Retros auch andere Formate im Beziehungsraum. Beispielsweise das Format, was wir jetzt im Buch auch beschreiben als Teamspace-Meeting, wird gelebt. Und mit diesem Vorgehen, und weil es ein etwas anderes Vorgehen ist, als wir sammeln mal Post-its auf der Sachebene, können wir uns auch dort mitteilen. Und auch was das Thema Retro angeht, an sich Retro super, nur die Formate, die davor und danach, die es dafür braucht, die in der agilen Softwareentwicklung gedacht sind, finden halt nicht statt in der Organisation oftmals. Und deswegen kommt dann auch so eine Retro an die Grenzen, weil alles reinprojiziert wird. Weil vor einer Retro habe ich normalerweise erstmal eine Review. Ich spreche erstmal über das Projektergebnis, um dann in den Beziehungsraum oder Produktebene, um dann letztlich in den Beziehungsraum zu gehen und von dort aus dann ins nächste Planning zu gehen. Aber irgendwie ist Retro alles. Wir sprechen über das Ergebnis, wir vereinbaren schon nächste Features und dann sollen wir noch irgendwie den Konflikt klären. Das funktioniert eben nicht.
Nee. Das, also wie gesagt, überzeugen müsst ihr mich nicht. Mir geht es ja eher darum zu sagen, wie sieht denn die Realität aus und wo müssten wir denn den Hebel ansetzen, dass wir sagen, erstmal anerkennen, Konflikte werden immer entstehen. Da, wo Menschen zusammenkommen, ist es gar nicht vermeidbar und auch nicht wünschenswert, beides nicht. Und wie können wir adäquat Räume schaffen, dass wir das besprechen? Es ist eine Sache, auch so einen Workshop zu machen, Dana. Es ist eine andere Sache, wenn wirklich ein Konflikt ansteht, den auch beim Schopf zu packen und zu sagen, jetzt sprechen wir es an. Was hilft uns da, Dana, das wirklich auch besprechbar zu machen? Und zwar nicht in der Rolle der Prozessbegleiterin, sondern auch des Betroffenen, der Betroffenen. Was hilft?
Das schließt im Grunde ganz gut an das an, was wir gerade gesagt haben. Ich als zum Beispiel Mitarbeiterin eines Unternehmens muss lernen bzw. muss gelernt haben, dass es keine negativen Konsequenzen für mich gibt, wenn ich einen Konflikt anspreche. Und das geht leider, nicht von heute auf morgen. Ja. Das ist ein ganz großes Netz an verschiedenen Maßnahmen, an Übungen. Das ist eine Trainingssache. Letzten Endes ist es wirklich, kann man das sehr sportlich betrachten. Vielleicht fängt das eine Team mal an, jedes Meeting mit einem kleinen Check-in zu starten, so wie du es ja auch gemacht hast mit uns. Wie seid ihr heute da? Und dann geht man mal einen Schritt weiter und man probiert aus. Also man muss auch gucken, wo kommt unser Team oder wo kommt unsere Organisation her? Und wenn man dann, sage ich mal, so eine gewisse Basis gebaut hat durch Übung, durch Training, dann wird es den Menschen immer leichter fallen, sich frühzeitig mitzuteilen, auch wenn es gar nicht zwingend um Konflikte geht. Es geht ja auch manchmal darum, einen Kontext zu schaffen für meine Kolleginnen und Kollegen. Warum bin ich heute so ein bisschen maulig? Ja, weiß ich nicht, weil das Kind durchgeschrien hat oder sonst irgendwas passiert ist. Und dieses sich öffnen, auch mal über Gefühle sprechen im Arbeitskontext, das ist etwas, was in vielen Unternehmen oder in vielen Branchen leider noch nicht so üblich ist.
Da gibt's ja den Standpunkt, den du jetzt gerade so vertrittst, Dana. Und es gibt ja genau das gegenteilige Lager, die sagt, hört auf zu psychologisieren in der Arbeitswelt. Ja, wir sind zur Wertschöpfung zusammengekommen, wir dürfen uns gern gut verstehen. Aber es gibt auch sowas wie eine, ich sag's jetzt mal bewusst, ich spitze es zu extra, es gibt auch sowas wie eine Übergriffigkeit. Das geht euch nichts an, liebe Arbeitswelt, wieso ich gerade schlecht drauf bin. Dana, dein Finger geht schon hoch.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, Henrik und ich, wir sind beide, und du wahrscheinlich auch, Jule, in diesen Welten aufgewachsen, also beruflich sozialisiert worden. Das geht auch den Arbeitgeber überhaupt nichts an. Streng genommen geht es niemanden in meinem Team irgendwas an. Deshalb ist es ja immer freiwillig, was ich mitteile. Da wird ja niemand gezwungen. Hallo, Kollegin Uschi, lad hier mal bitte deinen Seelenmüll der letzten 4 Wochen bei uns ab. Darum geht es doch überhaupt nicht, sondern es geht darum, Vertrauen zu schaffen zwischen den Menschen. Das heißt nicht, dass die Best Friends werden und ständig beim Feierabendbierchen zusammenhocken, sondern es geht um Vertrauen, um Verbindung. Und weil du gerade von Wertschöpfung gesprochen hast, Jule, ich verspreche, Wertschöpfung klappt besser, wenn Konflikte frühzeitig geklärt werden. Denn wenn sie nicht geklärt werden, dann kosten die am Ende richtig Geld. Die kosten Innovation, die kosten viele, viele Krankheitstage. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn jemand sein Arbeitsumfeld dauerhaft als problematisch, unangenehm empfindet, dann wird dieser Mensch vielleicht häufiger sich mal krank schreiben oder geht sozusagen in die innere Kündigung, macht nur noch Dienst nach Vorschrift oder worst case, verlässt wirklich das Unternehmen. Und diesen Switch hin zur Produktivität neu gedacht, das wäre total wünschenswert. Mhm.
So wie ihr das jetzt im Moment beschrieben habt, ist ja der Weg eher der, dass wir die Menschen daran führen oder Organisationen, sagen wir es mal so, daran führen, auf den verschiedenen Ebenen über das Innenleben ein Stückchen mehr zu sprechen oder mitzuteilen oder ein Stück davon im Raum auch bereit zu sein, das zu teilen eben, damit, falls es zum Konflikt kommt, eben die Hürde nicht so hoch ist, auch das zu besprechen. Also das wäre ja sozusagen ein Stück weit der Weg. Was ist da auch deine Beobachtung, Hendrik? Gelingt das dann noch? Also das ist ja erstmal eine Hypothese. Wenn ich sage, ich bringe Menschen und Organisationen dazu, Dinge besprechbarer zu machen, damit, falls es mal wirklich ins Eingemachte geht, sie dann auch das nicht quasi unterdrücken, ist ja eine Hypothese. Und da darf jetzt jeder, der uns zuhört, gerne seine Meinung behalten oder auch nicht. Was ist deine Beobachtung, Hendrik? Klappt das auch? Also ihr merkt schon, ich bohre da immer so ein bisschen nach. Wie ist es denn wirklich? Und weil das interessiert mich. Was erlebst du? Ist das so, dass dann im Zweifelsfall, wenn Konflikt entsteht, die Menschen auch sagen, ich habe das jetzt geübt und jetzt traue ich mich auch mal zu sagen, weil ist nicht einfach.
Das wäre tatsächlich in der idealen Welt. Und so findet ja meistens auch irgendwie Personalentwicklung statt. Ich schicke meine Mitarbeitenden in irgendein Training, Schulung, zu den 4 Schritten der GfK, die WWWDE-Methode, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und dann könnte ich ja theoretisch davon erwarten, dass jetzt informeller Dialog stattfindet, dass mein Kollege, Kollegin das einfach mal an der Kaffeemaschine anspricht, wenn irgendwas aus dem letzten Meeting nachwirkt. Aber das ist nicht damit getan, sondern ich muss einmal Routinen schaffen, wie eben so eine Retrospektive, wo ich eben auch mal vielleicht die Erfahrung mache und da mich langsam rantaste, aber gleichzeitig eben auch Angebote schaffen, wenn jetzt wirklich der Konflikt im Raum steht. Und ich brauche alles, weil ich kann eben nicht darauf setzen, dass alles an der Kaffeemaschine angesprochen wird. Ich kann aber auch jetzt nicht nur eben sagen, ja, wir haben auch ein Mediationsangebot, kommt bei Bedarf auf uns zu, weil dann geht das Kopfkino bei vielen wieder los. Boah, nee, ist das Thema jetzt wirklich so wichtig? Können wir dafür jetzt extra einen Termin einstellen und bis ich jetzt alle eingeladen habe und wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, ist es ja eh erst ein halbes Jahr. Deswegen brauche ich da wieder auch feste Routinen. Und erst wenn ich auf diesem Spektrum unterwegs bin, kann ich wirklich auch nachhaltig Konflikte lösen und eher zu sagen, hey, wir brauchen Formate, Möglichkeiten, Dinge früher anzusprechen, bevor sie überhaupt zu einem Konflikt werden, dass wir eben das eher als Spannung nutzen, als Treibstoff zur Veränderung.
Wir gehen mal langsam so auch in das Thema, ihr habt jetzt schon ein paar Mal das Thema GfK verwendet und oder hier erwähnt auch. Euer Buch ist ja als Playbook aufgebaut und Playbook jetzt natürlich im übertragenen Sinn spielerisch, sondern eher im Sinne von, es ist ganz viel Methoden drin, es sind praktische Umsetzungsdinge drin. Und vielleicht habt ihr Lust, mal so ein Methode mit uns hier zu teilen, die ihr besonders wertvoll findet. Ich gehe jetzt, bleib noch mal ganz kurz bei dir, Hendrik, weil ich glaube, da gibt es auch so eine, die vor allen Dingen dir sehr am Herzen liegt oder euch beiden, weiß ich nicht, kann das von außen nicht so gut sehen, die sich vielleicht noch mal unterscheidet oder vielleicht auch das Beste aus den Welten zusammenbringt. Was wäre das, wenn man also euer Buch jetzt in der Hand hat? Welches Kapitel sollte man auf keinen Fall überblättern?
Auf keinen Fall überblättern sollte man das Kapitel zu den Restorative Circles. Das ist so unsere absolute Lieblingsmethode und war auch mitunter der Grund, dass wir dieses Buch geschrieben haben, weil wir es eben diese Methode auch in die Welt da draußen raustragen wollten. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt in unserer täglichen Praxis, die Restorative Circles alleine reichen eben nicht aus, nur dieses Format anzubieten in einer Organisation, um dann eine effektive Konfliktkultur zu haben. Und was sind die Restorative Circles? Da geht es dann vor allem darum, wenn der Konflikt da ist, der Elefant im Raum steht, die Nebelschwaden durchs Großraumbüro ziehen, wie können wir eher dort in eine Klärung gehen und dann im besten Fall im zweiten Schritt in die Lösung. Und das Spannende an dem Ansatz ist, dass es eher ein Paradigmenwechsel ist zu dieser klassischen Zwei-Parteien-Mediation, weil eben alle, die indirekt oder direkt von dem Konflikt anliegen, Thema, lass es uns nennen, irgendwie die Sache, worüber wir sprechen möchten, eben eingeladen werden, daran teilzunehmen, auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Und wir ermöglichen eben die Menschen, die in den Austausch gehen möchten, eben in ein Dialogformat reinzugehen, wo sich jeder Einzelne mitteilen kann. Und das eben nicht mit einer Psychologisierung und mit dem, jetzt musst du mir sagen, wie es dir damit geht und was deine Gedanken sind, sondern da ist die Prozessführung sehr, sehr offen. Und wir akzeptieren auch, wenn Menschen einfach nichts sagen und einfach nur anwesend sind, weil wir eben auf dieses Prinzip der Freiwilligkeit setzen und nur so weit in der Methode gehen, wie auch die Menschen innerhalb die Übung oder die Methode findet im Stuhlkreis statt, so weit sind, auch sich mitzuteilen.
Okay, Dana, also das heißt, diese Methode setzt man an, wenn ein Konflikt schon da ist. Und vielleicht beschreibst du mal ganz kurz so, also jetzt nicht in aller Details, wir weisen ja auch nochmal aufs Buch hin, die Menschen sollen, dürfen sich ja gerne euer Buch auch kaufen. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Also nehmen wir mal an, es ist jetzt eine Abteilung und da schwelt ein Konflikt oder zwischen zwei Abteilungen, könnte ja auch sein. Ja? Wir alle haben Fantasien, was das für ein Thema sein kann. Ich mach mal so einen Klassiker auf. Ja? Vertrieb hat was versprochen und Produktion oder Produktentwicklung müssen das einfach umsetzen und es gibt Clash of Culture. Es ist jetzt noch nicht so ein agiles Arbeiten etabliert. Nur mal, um mal so einen Rahmen aufzumachen, wie sieht denn ganz konkret so ein Restorative Circle aus? Also was müssen wir uns da vorstellen?
Mhm. Also den jetzt in allen Einzelheiten zu beschreiben, das würde hier auch wirklich den Rahmen springen. Hashtag liest das Buch. Nee, also dann sagen wir mal, der Abteilungsleiter vom Vertrieb kommt auf mich zu, weil ich ausgebildete Kreisbegleiterin, Facilitatorin, was auch immer bin und sagt, hallo Dana, wir haben da so ein Thema mit der Produktentwicklung, ich würde das gerne klären. Dann sage ich, ah, super Abteilungsleiter, wer muss denn deiner Meinung nach dabei sein, um dieses Anliegen zu klären? Und dann zählt er mir Leute auf. So. Das Gleiche mache ich dann mit der Abteilungsleiterin der Produktentwicklung und sage, hallo Melanie, der Chef von hier drüben hat gesagt, dass du da zur Klärung irgendwie beitragen kannst. Wer muss deiner Meinung nach noch dabei sein? So, das ist jetzt wirklich die kurze Kurzform. Und all diese Menschen, die da benannt werden, die direkt oder indirekt mit diesem Konflikt zu tun haben, aber vor allem die zur Klärung beitragen können, die kommen dann in einem Kreis zusammen. Und der Kreis ist ein Kreis, nämlich ein Stuhlkreis. Das ist uns sehr wichtig. Gibt es ein extra kleines Minikapitel zum Stuhlkreis in unserem Buch. Und in diesem Kreis leite ich als Facilitator durch ein bestimmtes Fragenset.
Set.
Genau, dadurch steuere ich den Prozess und stelle sicher, dass alle sich mitteilen können, die das wollen, weil ist natürlich alles freiwillig, und dass die aber vor allem auch verstanden werden. Und erst dann, wenn klar ist, okay, hier haben sich jetzt alle gegenseitig verstanden, also wenn der Konflikt geklärt ist, dann kann im Anschluss eine Lösung entwickelt werden. Aber auch das, ganz wichtig, wieder gemeinsam aus diesem Kreis heraus.
Also vielleicht mal auf der Metaebene betrachtet, wir versuchen schon mal dadurch Multiperspektivität herzustellen, indem wir den Kreis der Betroffenen größer denken als nur die zwei Streithähne, jetzt mal, um es mal ganz platt auf den Punkt zu bringen, sondern wir denken schon mal, wer ist denn davon betroffen? Und wer könnte vielleicht auch zur Lösung beitragen? Und dann als nächstes Trennung zwischen Bestandsaufnahme und dann auch Lösungsentwicklung. Was würdest du sagen, Hendrik? Was ist vor allen Dingen so der kleine technische Durchstoß der Methode? Also warum ist die so wirkmächtig in deinem Erleben? Also ich unterstelle es mal, sonst wäre sie vielleicht nicht so prominent dargestellt. Was erlebst du ganz konkret? Wo kann diese Methode helfen? Was ist da der Zauberstab daran?
Es leben ja alle, die indirekt oder direkt von dem Konflikt betroffen sind, in diesem Klärungsprozess teil. Und wenn wir jetzt das mal vergleichen mit der klassischen Zwei-Parteien-Mediation, wird ja eher identifiziert, wer sind die Hauptkonfliktparteien, und die klären, lösen hinter verschlossener Tür. Und dann kommen sie ins Team zurück und sagen so, das ist jetzt das Ergebnis, wir haben uns wieder geeinigt. Und insgeheim denkt sich dann das gesamte Team oder die Nachbarabteilung, jo, und das soll es jetzt richten, weil sie eben nicht in diesem Klärungsprozess dabei waren, weil sie nicht die Beweggründe kennen oder verstehen, die die Menschen dazu verleitet haben, so zu handeln. Und wenn ich eben diese einzelnen Beweggründe verstehe, fangen die Menschen auch in unserer Erfahrung an, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Und wenn Verantwortung für das Handeln übernommen wurde oder wird, dann können auch anders Lösungen entwickelt werden. Und die Lösungen können halt deutlich besser auch von der Gemeinschaft, von dem Team, von der Abteilung auch getragen werden, weil wir uns auch gegenseitig daran erinnern können. Und das sind vielleicht total absurde Lösungen, wo wir als Außenstehender gar nicht auf die Idee kommen, aber die dann total hilfreich für das System sein kann.
Was waren so konkrete Rückmeldungen, die du schon so bekommen hast, Hendrik, dazu? Also in den Fällen, wo du es angewandt hast?
Beispielsweise in diesem, nach dem Klärungsprozess werden wir, und wenn sich alle mitgeteilt haben, also wir schließen eben diese Klärungsfrage mit der Frage, gibt es etwas, womit ihr noch gehört werden möchtet? Gibt es etwas, womit ihr noch verstanden werden möchtet? Und wenn sich dann keiner mehr aus der Runde meldet, dann starten wir in die zweite Phase und fragen, was schlagt ihr jetzt vor, was als nächstes passiert? Worum möchtet ihr bitten? Was möchtet ihr anbieten? Und da gab es dann zum Beispiel eine Situation, da ging es um einen Mitarbeiter, der eigentlich immer erst mittags zur Arbeit kommen soll, aber schon morgens um 8 Uhr auf der Arbeit erscheint und dann seinen ganzen privaten emotionale Last, die er trägt, dort abgeladen hat. Und das, was die anderen Kollegen eben von der Arbeit wieder behindert hat oder abgehalten hat. Und da kam dann ein Kollege auf die Idee und meinte, hey, wie ist das denn eigentlich mit unserem Zeiterfassungstool? Können wir das nicht so einstellen, dass du erst dich mittags einstempeln kannst? Und dann meinten andere, ja, stimmt, das können wir eigentlich so umstellen. Das war dann eine konkrete Lösung, so ein kleiner Hack, den die unter anderem dann vereinbart haben, damit er eben nicht morgens um 8 auf der Arbeit erscheint, weil jetzt ist es ja deutlich unattraktiver für ihn, weil er ja diese Zeit auch nicht vergütet bekommt. Und das eben auch mit dem Einverständnis von ihm dann zu sagen, ja, okay, lass uns das mal ausprobieren.
Ja, das kann man sich tatsächlich sehr gut vorstellen. Dana, was hast du da schon erfahren, so in Workshops auch, was dann an kleinen Durchstößen passiert ist anhand von diesem Vorgehen?
Das, was ich erlebe, das sind, also klar, das, was Hendrik sagt, unterstreiche ich dreimal, das sind Lösungen, auf die würden wir im Leben nicht kommen, weil wir halt nicht so drinstecken. Ich erlebe aber vor allem so ein tiefes Durchatmen und so ein kollektives Verständnis und so, ah ja, okay, dir geht das eigentlich ganz ähnlich wie mir. Warum haben wir da nie drüber gesprochen? So, also eine Form von Erleichterung und Dankbarkeit. Das ist das, was ich ganz häufig spüre in diesen Formaten oder in vergleichbaren.
Was würdest du sagen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was ist noch wichtiger, der Lösungsraum oder der Klärungsraum? Ich weiß, es klingt rhetorisch, ich frage dich trotzdem mal.
Klärung.
Hendrik?
Absolut. 90% Klärung, 10% Lösung, würde ich fast schon sagen.
Ja, und ich glaube, das ist, also für mich klingt das sehr nach systemischen Arbeiten, tatsächlich auch die verschiedenen Perspektiven einzuholen. Wenn wir da mal eine Stufe höher gehen, ist das nicht eigentlich das, was den Zauber von einer Konflikt, von einer guten Konfliktbearbeitung ausmacht, in der Lage zu sein, die Perspektive zu wechseln? Was würdest du sagen, Hendrik?
Perspektive zu wechseln, beziehungsweise auch verschiedene Perspektiven zu verstehen. Und das Schöne bei den Restorative Circles ist, weil eben unterschiedliche Perspektiven daran teilnehmen, läuft auch der Prozess relativ eigenständig. Das heißt, ich muss weniger intervenieren als Prozessbegleiter und so Interventionen, die man vielleicht aus einem Zwei-Parteien-Setting kennt, wie Doppeln, Spiegeln, Rückfragen stellen, vielleicht noch irgendwie ein Reflecting-Team geben, wenn ich mit einem Co. das begleite, sondern ich vertraue wirklich darauf, dass das System sich anfängt, selbst zu regulieren. Und ich verbiete auch als Facilitator keinem das Wort. Das kommt aus der Gruppe heraus. Sie übernehmen wirklich Verantwortung auch füreinander. Und das Spannende dort ist, sie machen eben diese Erfahrung. Was bedeutet es, wirklich mich mitzuteilen, wirklich verstanden zu werden? Was bedeutet es, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und spüren eben auch Gemeinschaft?
Wer ist denn dafür verantwortlich, dass, ob jetzt Restorative Circles, ihr seid davon sehr überzeugt und es hört sich auch gut an, nehmen wir es mal als Platzhalter für gute Vorgehensweisen zur Konfliktbearbeitung. Was würdet ihr sagen, oder Dana, ich gucke mal zu dir rüber, wer ist dafür verantwortlich, dass solche Vorgehensweisen überhaupt erstmal Einzug finden in der Organisation?
Also grundsätzlich leider immer alle, natürlich in der Hauptsache Geschäftsführung, / Führungskräfte, Menschen, die vielleicht bereits im Unternehmen als Mediatorin, Mediator tätig sind, Konfliktbeauftragte, Konfliktlotsen, was es da eben alles gibt. Aber natürlich kann auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal diesen Impuls reinbringen. Bei den Restorative Circles, das ist ja eine sogenannte reaktive Dialogform, nenne ich es jetzt mal, oder Maßnahme, die muss einfach sichergestellt werden durch die Organisation. Aber wer den ersten Schritt geht, das ist total offen.
Ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin großer Freund von Graswurzelinitiativen vom Prinzip. Ja, und dann gibt es die Realpolitikerin in mir, die einfach sieht, was passiert. Was würdest du sagen, Hendrik? Wer sollte vielleicht den initialen Impuls setzen? Oder würdest du sagen, es hat noch mehr Wucht, wenn es aus der Mitte der Belegschaft sozusagen kommt? Oder ist es doch eher so, dass wir sagen, das muss auf EntscheiderInnen-Ebene fallen?
Also mit einer Graswurzelbewegung zu starten, ist ein guter erster Schritt. Aber Ziel muss es sein, dass wir es in die Kalender bekommen. Also das, was nicht im Kalender steht, findet eben in der Organisation nicht statt. Das heißt, wir müssen Strukturen schaffen und Strukturen muss eben die Geschäftsführung, Führungskräfte eben da Standardstrukturen, weil erst wenn ich mich in diesen Strukturen auch bewege und das immer wieder regelmäßig einübe, dann mache ich die Erfahrung und dann öffnet sich vielleicht auch der Raum, dass ich mich noch mehr mitteile. Und das erlebe ich eben auch bei Teams, die ich beispielsweise sehr gerne auch mit dem Loop Approach begleite. Da mache ich eher nur immer Angebote als Prozessbegleiter und da lernen wir auch Feedback-Formate kennen. Und viele Teams sagen, hey, super cool, so ein Spotlight-Meeting oder eben das Teamspace-Meeting, um Konflikte zu klären, in den Prozess zu bringen. Das machen wir dann bei Bedarf. Dann, wenn wir Zeit finden, das können wir mal beim Offsite machen. Da erlebe ich dann meistens bei den Teams, dass sie es eher nicht dann in die Anwendung bringen. Es gibt aber auch andere Teams, wo die Führungskraft von vornherein sagt, mir ist es so super wichtig. Und die beauftragen mich dann auch mindestens ein Jahr über die Teambegleitung hinweg, dass ich regelmäßig in das Team komme und mit denen so ein Teamspace-Meeting mache. Und da merke ich von Runde zu Runde, dass sich eben dieser Raum öffnet. Mhm. Weil anfangs war es so, nicht schon wie dieses Meeting und wir haben doch gar keine Themen. Und dann komme ich dann auch eine Mail von Mitarbeitenden, es gibt doch nichts, können wir das Termin nicht absagen. Und dann gehen wir trotzdem in den Termin und merken, es gibt doch Themen. Und je länger ich dieses Team woran ich gerade denke, begleite, desto mehr öffnet sich und ist auch bereit, in den Konflikt vor allen Dingen zu gehen.
Also wenn man euch beiden so zuhört, mag man, dass Methoden schon einen zentralen Punkt hat oder einen Punkt einnehmen in eurer Arbeit. Dana, was würdest du auch nochmal wieder ein bisschen zugespitzt sagen? Sind es am Ende die Methoden, die darüber entscheiden, ob Konflikte gut bearbeitet werden, oder ist es eher die Frage der Haltung?
Ich sag mal so, ohne die Haltung helfen die besten Methoden nichts. Ne? Wenn man Dinge nur macht, um sie gemacht zu haben, dann ist damit niemandem geholfen. Deshalb würde ich sagen, die Haltung ist das Fundament, ist das ganz Wesentliche. Und dann gibt es unendlich viele Methoden wahrscheinlich. Ein paar davon haben wir eben fürs Buch ausgewählt, die wir erprobt haben und für gut befunden haben. Da gibt es dann eben Methoden, die sehr hilfreich, sehr unterstützend sind. Aber Haltung first, würde ich sagen.
Sehr schön. Genauso ist das Buch aufgebaut. Ihr werdet also für diejenigen, die das Buch sich anschauen und sich das Buch mal zur Brust nehmen wollen, aus vielleicht akutem Anlass oder einfach aus Interesse, werdet ihr da ein Sammelsurium an Methoden finden, aber auch eingebettet in die Haltungsthemen und in die grundlegenden Überlegungen. Zum Ende unseres Gesprächs, ich spiele immer so ein bisschen mit dem Neu und dem Alt, deswegen an dich, Hendrik, die Frage, bitte um eine kurze Antwort. Was ist das Gute daran, wenn uns eine gute Konfliktkultur auch gelingt, also wenn wir das etablieren können, was ist das Gute daran?
Wir können deutlich wirksamer werden, also weil ich für meine Bedürfnisse einstehe, ich erlebe, was ist überhaupt mir wichtig und was ist uns wichtig, und so können wir einfach wirksam als Individuum, als Team und letztlich auch erfolgreich als Organisation sein.
Und was ist das Neue daran, eine gute Konfliktkultur zu etablieren, Dana?
Eine Konfliktkultur gibt es in jedem Unternehmen, in jeder Firma. Aber neu ist es, diese systematisch anzugehen mit einer entsprechenden Haltung dahinter. Und das Ganze natürlich vorausgesetzt, da ist ein Verständnis für das Potenzial, das in Konflikten schlummert.
Also, wir haben heute gelernt, Haltung vor Methoden, das heißt nicht, Methoden sind unwichtig, Klärung vor Lösung, ja, um das mal hier auf den Punkt zusammenzudampfen, und ganz, ganz viel gelernt zu Ansätzen, die helfen können, Konflikte zu bearbeiten, und ein paar Mythen auch mal aus dem Weg geräumt. Von daher eine sehr intensive Reise durch das Land der Konflikte, ganz ohne, dass wir treu uns gestritten haben. Fast langweilig, oder?
Ach, ich danke euch ganz.
Muss nicht sein. Ich danke euch ganz herzlich, liebe Dana, lieber Hendrik, für eure Einsichten, für eure Erfahrungen und für das schöne Gespräch.
Den Dank gebe ich gerne zurück.
Über eine Stunde über das Thema Konflikt gesprochen und nicht einmal gestritten. Sehr gut, ich bin zufrieden. Es war, fand ich, ein sehr abwechslungsreiches Gespräch mit den beiden. Und was mir wirklich gefällt, ist das Buch. Ich muss es sagen, es ist haptisch sehr schön aufbereitet. Da sind ganz, ganz viele tolle Tools drin. Und wir haben ja gelernt, Tools sind nur der kleinere Anteil am wirklichen Durchstoßen bei Konflikten. Also klären vor Lösen, Haltung vor Tools, das fand ich für mich persönlich so die wirklich Main-Botschaft aus dem, was wir besprochen haben. Ihr kennt meinen Appell am Schluss von Good Work immer, hinterlasst gerne ein paar Sternchen in eurer Lieblingsplattform oder auch eine Rezension. Und wenn ihr Anregungen habt, Feedback, Wünsche, dann schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich, das zu berücksichtigen. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt Good Work gewogen und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.